Stop that. Stop that. Stop that. Stop that, yo, 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 yo. Spitz die Ohren, heut kommst taufrisch mit sonoren Trialogen, mal eloquent und mal launisch. Der Doktor heut zusammen mit dem Datenschutzguru. Ihr denkt, Supi ist na Logo, das wird besser als Voodoo. Also Vorhang auf, denn hiernach gibt es kein Zurück. Der Doktor und der Guru, der Guru, 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 geben euch den Datenschutzblick.
Sehr, sehr schön, Cornelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, ihn ganz persönlich, den Datenschutzguru. Hallo Stefan Hansen-Öst. Magst du dich vielleicht ein bisschen selber vorstellen?
Ja, hallo Laura, hallo Cornelius. Ja, ich bin Stefan Hansen-Öst, bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und beschäftige mich seit einer gefühlten Ewigkeit mit diesem Datenschutzgedöns, wie wir das oben im Norden sagen, und habe nebenbei auch einen kleinen Podcast, so wie ihr hier, und diese Internetseite, die sich bescheuerterweise Datenschutzguru nennt. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein, im zweiten Anlauf sozusagen.
Im zweiten Anlauf, ja, wir hatten das ja schon mal, glaube ich, vor anderthalb, bis fast 2 Jahren.
Ja, genau.
In den Anfängen hatten wir es probiert, das wäre die beste Aufnahme aller Zeiten. Wir hatten alle Probleme geredet, damit hätte es auch nie mehr einen Podcast gebraucht, weil eigentlich alles besprochen wurde. Aber dann hatte das Mikrofonkabel einen Wackler, um es mal ganz doof auszusehen. Also es ist einfach die Technik, an der wir gescheitert sind.
Ja,
Gott sei Dank, stell dir mal vor, das hätte den Podcast dann gar nicht mehr gegeben, wenn wir da schon alles gesagt hätten. Ist schon gut so.
Genau, dann haben wir wenigstens was zu tun und können die Leute bei Stange halten. Also dürfen wir jetzt auch dieses Mal nicht zu viel verraten von unserem großen Wissen, von unserem Doktor- und Guru-Wissen. Aber dadurch, dass wir das jetzt das zweite Mal probieren und ich auch das ja irgendwie ganz spannend finde, wenn man einfach mal eine unvorbereitete Diskussion an den Mann bringt, habe ich meine beiden Mitstreiters auch im Trüben gelassen, um was es denn heute gehen soll. Ich werde jetzt einfach gleich eine These bzw. eine Aussage in den Raum schmeißen.
Mhm.
Und dann möchte ich da eure Meinung zu hören. Und vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg. Vielleicht vertrete ich die Meinung auch gar nicht. Aber und vielleicht übersehe ich das. Aber für mich ist das so vielleicht ein Denkansatz, der für die weitere Gestaltung des Datenschutzrechts vielleicht interessant sein könnte. Also, haltet euch fest.
Was für ein Intro.
So. Datenschutz sollte nur die Privatsphäre schützen.
Okay.
Wow.
Was meinst du denn so damit?
Ja, das ist. Habe ich mich unverständlich ausgedrückt oder irgendwie? Ich kann da ja vielleicht noch so ein paar Ausführungen, wie ich das vielleicht meine oder was ich mir so ein bisschen dabei gedacht habe. Wir haben ja diese Sphärentheorie, die kommt ja so ein bisschen aus dem Recht des Persönlichkeitsrechts eben. Und da gibt es ja 4 verschiedene Sphären, die man eigentlich betrachtet. Ne? Das eine ist die absolute Intimsphäre, die ich natürlich jetzt in meiner Aussage natürlich in die Privatsphäre einnehmen würde, dann ist es die Privatsphäre, also wirklich alles, was im Privaten ist, Eheleben, keine Ahnung, Familienleben etc., alles, was ich als Privatperson irgendwie mache, kaufe, tue, lebe. Und dann gibt es noch die Sozial- und Öffentlichkeitssphäre. Das ist dann im Grunde Sozialsphäre, ist natürlich zum Beispiel mein Berufsleben, alles, was irgendwie, wenn ich nach außen hin trete, was einfach denknotwendigerweise ist, aber viel mit zum Beispiel mit meiner geschäftlichen Funktion zu tun hat etc. Und dann gibt es die Öffentlichkeitssphäre, die ist jetzt, ne, ich habe eine Profilneurose und muss unbedingt meinen Senf jedem Podcast
geben. Das habe ich eben auch gedacht. Vielleicht macht man dann einen Podcast.
So, genau. Und jetzt frage ich mich ja, sind wir mit der DSGVO oder mit dem jetzigen in Europa herrschenden Datenschutzrecht nicht übers Ziel hinausgeschossen? Tragen wir da nicht Eulen nach Athen?
Ja.
So, Und wäre das nicht vielleicht ein für alle Beteiligten sinnvoller Ansatz, wenn man sagt, Freunde der Sonne, wir schützen hier eigentlich nur die Privatsphäre, denn alles andere ist, so war es eigentlich nicht gedacht. Soweit meine These. Und jetzt bin ich mal gespannt.
Ich muss weg. ja, ich sag's mal so, ich kann mich noch ganz gut an die Diskussion erinnern, das ist schon jetzt etliche Jahre her. Da ging es nämlich um das Thema, dass die EG-Datenschutzrichtlinie überarbeitet werden sollte und die Kommission da offen war für vieles. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich an so ein, zwei Lobbyprojekten nicht beteiligt, aber das mitbekommen hatte und da ein wenig beratend tätig war und es auf Seiten der Kommission eben verschiedene Ansätze gab. Und es gab vor allen Dingen in der Zeit auch ja in Deutschland große Diskussionen, ob wir das, was wir im Datenschutzrecht machen, ob das eigentlich so systematisch eigentlich noch sinnvoll ist und ob das noch zeitgemäß ist. Gerade in einer Zeit, wo Internet groß wurde oder größer wurde und klar war, dass das in Richtung mehr Daten gehen würde und nicht in weniger Daten. Und auch die Grundproblematik, und die muss man ja auch anerkennen, finde ich, dass wenn ich jetzt Meinung äußere und das zwingend mit Datenverarbeitung zu tun hat, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich dann ein Regelungssystem habe, das mit einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auch versehen ist, so wie es jetzt ist und auch war vor allen Dingen, dann wird quasi Meinungsäußerung, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treiben wollte, gesetzlich verboten. Ja, ich muss um Erlaubnis fragen und das beißt sich halt mit bestimmten Freiheitspositionen. Deswegen, ich will jetzt nicht dieser These von dir anhängen, weil ich glaube, dass es da schon ein paar Punkte gibt, die wir berücksichtigen dürfen. Ich glaube aber schon, dass es gut war, laut darüber nachzudenken. Es gab ja durchaus andere Ansätze. Es gab ja diesen Entwurf für eine Neuregelung des deutschen Datenschutzrechts damals von Herting und Schneider, der ja nun sehr schlank ausgefallen war und so ein bisschen in die Richtung geht, wie du da ansprichst. Also nicht nur als Privatsphärenschutz, sondern da gab es eben auch schon ein bisschen organisatorische Regelungen. Aber es sind viel mehr, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein doch sehr, sehr starker risikobasierter Ansatz, der davon ausging, dass bestimmte Datenverarbeitungen einfach zulässig sind und ich nur für bei bestimmter riskanter Datenverarbeitung halt eine Erlaubnis bräuchte. Und darüber kann man natürlich trefflich streiten. Was deine These jetzt angeht, dass nur die Privatsphäre zu schützen ist, gehe ich da aber ehrlicherweise nicht mit. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich der festen Überzeugung bin, das sollte vielleicht nicht jeder von mir meinen, dass Datenschutz in Anführungsstrichen, was auch immer das sein mag, prinzipiell erstmal eine gute Sache ist. Und dass Privatsphärenschutz auf der einen Seite natürlich ganz nett ist, das hört sich für mich nach einem sehr reaktiven Ansatz an. Das heißt, es passiert was und dann habe ich Ansprüche, ne? Wie aus dem Zivilrecht. Ich kann dann eben meine Persönlichkeitsrechte geltend machen, wenn ich meine, dass sie verletzt worden wären. Was mir aber komplett fehlen würde, wäre halt, ich sag mal so, die organisatorische Variante. Das heißt, welche Pflichten haben denn Organisationen im Hinblick auf zum Beispiel die Einhaltung von bestimmten Sicherheitsmaßnahmen, im Hinblick auf die Einhaltung von bestimmten Prozessen, die überhaupt fördern, dass dann vielleicht Privatsphären oder Privatsphärenverstöße gar nicht erst zustande kommen? Wie wollte man das regeln? Und ich glaube schon, dass das damit einhergehen müsste.
Okay, also jetzt, Laura, ich lasse dich gleich, ich wollte da nur kurz sofort reaktiv anrauten. Ich hätte es mir, glaube ich, schon eher so vorgestellt oder ich würde es mir so vorstellen, dass ich die DSGVO an sich gar nicht ändern würde. Ja. Ne, über einzelne Formulierungen kann man vielleicht reden, sondern dass ich den Anwendungsbereich der DSGVO verkleinern würde.
Okay.
Na, also, dass ich dieses Prinzip natürlich des Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt beibehalten würde, aber dass es eine Verkleinerung des Anwendungsbereichs ist. Und damit meine ich speziell, wie wir alle wissen, im B2B-Bereich, in jeglicher geschäftlicher Kommunikation oder irgend sowas, wo wir auch alle teilweise irgendwelche hanebüchenen Schreiben bekommen, irgendwie, wo um Erlaubnis gebeten wird, irgendwie weiter die Geschäftsdaten verarbeiten zu können oder irgendwas. Mhm. Also eine Verrechtlichung des geschäftlichen Alltages damit einhergeht, womit absolut niemandem geholfen ist. Da wird kein einziges Datum besser geschützt. Im Zweifel wirkt es sich auf die Akzeptanz des Datenschutzrechts aus, weil wir eben plötzlich immer noch eine wahnsinnige Verunsicherung haben und wirklich einfach selbstverständliche Vorgänge, die unerlässlich sind für den geschäftlichen Verkehr zwischen zwei verschiedenen Firmen etc. irgendwie, plötzlich in einer rechtlichen Situation drin sind, die einen unfassbaren dokumentarischen Aufwand erfassen und auch wirklich nichts dadurch besser geführt ist. Wir haben natürlich, wenn wir jetzt sagen würden, wir schützen nur die Privatsphäre, haben wir natürlich irgendwo Abgrenzungsschwierigkeiten. Natürlich, ne? Denn auf jeden Fall, ich bin natürlich auch der Arbeitnehmer und als Arbeitnehmer ist die Grenze zwischen Sozialsphäre und Privatsphäre ja ein bisschen fließend, ne? Denn der Arbeitgeber überweist mir ja auch mein Gehalt ne, was ich dann privat verpulver. Mhm. Und deswegen hat man da ja dann, also deswegen müsste man natürlich schon genau festlegen, so was gehört denn jetzt wirklich, da müsste man vielleicht diesen doch vielleicht noch schwammigen Begriff der Privatsphäre oder die Abgrenzung zur Sozialsphäre ein bisschen trennscharfer machen vielleicht. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, so alles, was eigentlich auch damit gedacht ist, ne, auch wenn wir jetzt an Facebook denken, an grundsätzlich an alle großen Konzerne, die darauf aufbauen, natürlich personenbezogene Daten zu arbeiten.
Ja.
Und natürlich gibt es da auch wieder vielleicht die öffentliche Sphäre, wenn ihr sagt, naja, ich nutze Facebook als meinen Lautsprecher, um was mitzuteilen oder irgend sowas, dann habe ich jetzt vielleicht nicht so den großen Anspruch irgendwie, wenn ich das von mir aus teile, dann ist das ja okay, aber es nutzen ja jetzt viele Instagram, was weiß ich, Facebook, keine Ahnung, ja auch einfach als Kommunikationsmittel im privaten Raum. Und das wäre dann wiederum anders. Also ich halte es, ich weiß es noch nicht, ne? Also, aber ich zumindest, ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, da eine Trendschärfe reinzubringen.
Gut, da würde ich jetzt, also wie gesagt, ich kann den Ansatz rechtspolitisch gut nachvollziehen. Ich habe nur dennoch auch rein praktische Bedenken und du hast sie schon selbst angesprochen, diese Trendschärfe. Wir haben diese ganze Sphärentheorie ja schon ja seit den 50er, 60er Jahren im deutschen Recht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die hat noch nie funktioniert. So, das heißt, die Abgrenzung, da haben sich Jahrzehnte, haben sich Generationen von Juristinnen und Juristen damit abgebuckelt und haben keine Trennschärfe herbeiführen können. So, und das war tatsächlich doch einer der Gründe, warum das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil da mal den Knoten durchgeschlagen hat und hat gesagt, okay, diese ganze Sphärenkram, das funktioniert doch alles nicht, es gibt keine belanglosen Daten. So, und das war die Konsequenz damals des Bundesverfassungsgerichts, so nach meiner Lesart, weil sie halt diesen ganzen Streit, in den sie sich vorher schon selbst hineinbegeben haben mit ihrer Sphärentheorie, sich endlich dieses Streites entledigen wollten, weil sie selbst gemerkt haben, das geht nicht mehr. So, und das heißt, dann hatten wir im Datenschutzrecht ab dem Volkszählungsurteil ein anderes Regelungsregime, weil wir diese Sphärentheorie da de facto nicht mehr hatten. Höchstens nachher nochmal auf der Auslegungsseite, wenn es zum Beispiel um, auch damals gab es ja schon Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung, da kommt sowas dann vielleicht mal wieder zum Tragen oder kam zum Tragen. Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem. Also wir haben das Datenschutzrecht auf der einen Seite und wir haben das Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite. Und wenn du dir jetzt anguckst, wie die Instanzgerichte oder auch der BGH wiederum mit dieser Sphärentheorie herumhühnert und selbst Schwierigkeiten hat, da Dinge zuzuordnen, habe ich doch so meine Bedenken, dass es wirklich möglich ist, da Trennschärfe reinzubringen. Aber Cornelius, ich will dich nicht unterschätzen. Du kannst das vielleicht schaffen.
Ich schreibe mal einen Brief an Uli.
Mach doch mal einen Vorschlag.
Genau, aber Laura, genau, jetzt haben sich die Männer,
ja, die Jungs,
die Pavianer haben schon wieder haben ihr Revier abmarkiert, verzeih vielmals. Sehr unhöflich.
Ich bemühe mich einfach heute mal, einfach nicht nur gegen dich zu arbeiten, Cornelius, sondern einfach auch mal so vermittelnd, weißt du?
Oh, schön.
Es ist eine neue Rolle. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinkriege.
Das ist jetzt aber nur gegen mich gerichtet wahrscheinlich dann, ne?
Naja.
Nein, das ist ja mediativ.
Ja, genau.
Das ist ja mediativ.
Das wird mir ja nachgesagt, dass ich das so kann und so.
Das stimmt. Ich vergaß.
Genau, also Lauras Anspruch ist, dass wir am Ende des Podcasts Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegenlaufen.
Stimmt. Das war die Zielsetzung für heute. Das stimmt. Das ist mein Plan, ganz geheim, so dass Dr. Datenschutz und der Datenschutzguru für immer vereint. Das ist so, das ist der Plan. Ja.
Ach, wie schön.
Dr. Datenguru.
Ja.
Nein, jetzt aber mal einen Schritt zurück. Also ich meine, ich finde ja die Überlegung gar nicht so schlecht. Also auch zu sagen, Datenverarbeitung nicht gleich Datenverarbeitung und vielleicht wäre ein bisschen mehr Augenmaß spannend. Ich werf mal rein, wie wäre es denn anstelle von der Sphärentheorie, die mich übrigens auch in keiner Weise überzeugt, sorry Cornelius, ich kann einfach nicht mitgehen, du gehst alleine, ja, Beispiel.
Ich schweb da einfach in anderen Sphären.
Ja, ich habe Respekt vor deinen fast schon rechtsphilosophischen Ansätzen, so ist es ja nicht, ne, aber ich glaube, wir kommen einfach pragmatisch da gar nicht weiter. Einige Aspekte sowieso jetzt schon sind so abstrakt im Datenschutzrecht. Ich glaube, wir helfen uns nicht, wenn wir dann die nächsten Knaller da reinhauen, bei dem wir wieder davor stehen und nicht wissen, wie wir es anwenden sollen oder wie wir also pragmatisch vorgehen wollen. Aber gut, vielleicht mein immerwährender pragmatischer Ansatz, der vielleicht auch nicht immer der Richtige ist, weiß ich nicht. Aber gut, aber wenn wir zum Beispiel, wenn wir deine Sphären mal nehmen, ne, und dann nimmst du so ein Beispiel wie die sozialen Medien, Twitter, Facebook oder so, ne, klar, wir können natürlich sagen, hier Lisi Müller, die schon immer mal eine Meinung zu was hatte, das entscheidet die und das brüllt sie in die Welt, können sich auch auf den Marktplatz stellen, ne, so, Aber wir haben ja einfach viele Verarbeitungen, die darüber hinausgehen, die irgendwie geregelt werden müssen. Also ich, du weißt ganz genau, Cornelius, ne, ich bin ja hier nicht, ich gehe ja immer vom mündigen Bürger aus, ne? Und dieses Bevormunden ist nicht so meins, aber viele Prozesse laufen, die ja der durchschnittliche User einfach entweder nicht versteht oder nicht die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es meiner Meinung nach klaren Schutzbedarf. Also der über ich äußere mal meine Meinung hinausgeht. Vielleicht aber vermittelt, hier, jetzt kommt der vermittelnde Vorschlag, halte ich fest.
Okay.
Wie wäre es denn mit so Privilegierungen bestimmter Verarbeitungen oder so? Anstelle von Anwendungsbereich ändern.
Das ist ja das, was ich gesagt habe.
Nur schicker.
Mit extra Steps quasi.
Wie sollte das denn aussehen, Laura, mit den Privilegierungen? Also was würdest du dir denn da vorstellen können?
Ich finde das, also der Kritikpunkt bei Cornelius war ja gerade so im B2B-Bereich. Ne? Wir haben zwei Unternehmen und die fühlen sich als, also in ihrem Kontakt quasi so der Datenschutzklotz. Mhm. Ne? Also hier werden irgendwie Geschäftsdaten ausgetauscht und das muss alles auch irgendwie geregelt werden. Und sie fühlen sich quasi, als ob die DSGVO ihnen das Leben schwer macht. Man könnte ja durchaus nachdenken, einfach nur mal so einen Raum geworfen, dass solche ja, Datentransfers aus Verarbeitungen eben anders oder schmaler, ja schmaler, oh, das mag ich, schmaler geregelt sind.
Ich glaube, dass was ich jetzt aus der Diskussion entnehme, ist, dass wir, glaube ich, alle nicht so ganz zufrieden sind mit dem derzeitigen Regelungsmodell. Und jetzt, das war ja eigentlich mit Ansage so, dass das in die Hose gehen wird. Aber das ist halt auch einfach nicht so einfach. So, und ich mag ja auch diesen rechtspolitischen Gedanken, das nochmal anders zu denken. Nur bin ich aber auch, glaube ich, realist genug und ich will jetzt nicht die Diskussion hier smashen, aber wir haben jetzt hier so eine Datenschutzgrundverordnung und als die durchkam, war eigentlich erstmal klar, dass die ja de facto fast in Stein gemeißelt ist. Ich hatte ja noch so einen Hauch von Hoffnung, dass dann, es sollte ja nach 2 Jahren dann eine Evaluation stattfinden, hat ja auch stattgefunden und es ist leider genau das passiert, was zu befürchten war. Die EU-Kommission hat sich auf die Schultern geklopft, das haben wir hier ganz toll gemacht. Wir haben hier den Goldstandard für Datenschutz auf der Welt geschaffen und wir alle sind hier, die wir täglich damit zu tun haben, am Abreiern. So sieht's aus. Weil wir ganz genau merken, was eben nicht funktioniert. Auf der anderen Seite schlägt aber auch so ein kleines Datenschützerherz in mir, weil ich natürlich auch schon sehe, was einige Organisationen so mit Daten machen. Und es gibt so viele Unternehmen, die halt Datenschutz so null in ihrer DNA haben. Das ist wirklich, dass ich mich manchmal schon freue, dass es ein gewisses Regelungsregime gibt, das dann eben auch diese Unternehmen so ein bisschen nerven kann. Aber das ist echt ein schwieriges Modell.
Also ich möchte da reingrätschen. Also ich sehe das ganz genau so, dass es da natürlich sehr viele Firmen gibt, wo es auch ganz gut ist, dass man denen mal die an die Kandare legen kann und überhaupt. Ne? Aber das unterstreicht ja nur meine These, dass also I clap my hand for the Mittelstand. Dass viele mittelständische Unternehmen, die überhaupt die quasi mit Privatinformationen auch überhaupt nichts zu tun haben wollen. Ne, ich habe etliche Kunden, ne, die müssen ihre Verfahrensverzeichnisse erstellen irgendwie und sowas. Und sie müssen sich über Löschfristen Gedanken machen, etc. irgendwie und sowas. Wo kein Mensch sich jemals eigentlich ernsthaft dafür interessieren wird. Ja. Also da wird ein immenser Aufwand betrieben. Und wo du einfach sagen könntest, Freunde, so ist das nicht gemeint. Mhm. Ich nenne es jetzt einfach anders. Ich nenne es nicht mehr Sphäre-Theorie. Dann komm ich vielleicht besser bei euch durch. Aber ich finde, das ist doch eigentlich, kann ich das doch eigentlich trennscharf machen, wenn ich als Privatperson betroffen bin. Ne? Weil beispielsweise ich gehe auf eine Webseite und möchte mir als Privatperson Schuhe kaufen, dann ist das relativ klar, dass ich da als Privatperson unterwegs bin. Mhm. Wenn ich aber, keine Ahnung, ein...
Warte, die Corneus GmbH?
Pumpen, ja, zum Beispiel, stell dir mal die... Ja, ich möchte jetzt nicht anbringen, weil die möchte ja an den Endverbraucher ran.
Ja, ja, na gut.
Aber ich weiß nicht, ich bin ein Pumpenhersteller... aus Niedersachsen.
Ja.
Ne? Und das sind ganz Spezialpumpen, die sind auf der ganzen Welt sehr gefragt, aber da habe ich überhaupt nichts mit Privatpersonen zu tun. Das sind Firmen, die bei mir anklopfen, etc. Und dementsprechend haben die jetzt aber auch so, oh je, was müssen wir denn jetzt mit unserer Webseite machen oder irgend sowas? Welche Privatperson kommt denn auf die Webseite? Also das ist vielleicht irgendjemand, der sich bewerben möchte oder irgend sowas, aber die sind an die komplett gleichen. Und da würde ich mir definitiv auch mehr Durchsetzungsstärke hoffen, wahrscheinlich irgendwie sowas. Aber gegenüber großen Konzernen ist die DSGVO jetzt natürlich mit kleinen Fehlern irgendwie eigentlich wunderschön. Mhm. Aber es kann doch nicht Sinn und Zweck der Übung sein, dass wir hier jetzt sitzen. Also, ne, das ist für uns alle Beteiligte, müssen wir sagen, hurra, hurra. Ne, wir haben einen Job.
Für immer.
Genau, und beraten Firmen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, Freunde, ihr müsst gar nichts machen. weil es kein Interesse, also weil es wirklich, weil das nicht, das ist nicht Sinn. Und meiner Meinung nach ist, sollte das nicht Datenschutz sein. Damit tut man Datenschutz keinen Gefallen.
Ja, okay. Also ich, wie gesagt, ich kann das alles nachvollziehen. Und auch da hätte ich aber eine kleine Replik.
Okay.
Also selbst wenn man das jetzt so regeln wollte, ne? Also erstmal das Grundproblem ist ja erstmal, dass wir überhaupt keine Definition von Datenschutz haben, weil keiner weiß, was das ist, ne? Also wenn wir jetzt gar nicht wissen, was das Schutzgut ist, dann ist es mir schwierig, überhaupt was zu regulieren, ne? Also das, wie regelt man jetzt hier etwas, wenn man den Zweck oder das Ziel gar nicht kennt?
Also, aber das Schutzgut ist auch Privatsphäre, habe ich doch am Anfang
gesagt. Ja, lass das mal nicht hier die Norddeutschen hören. Also ich rede jetzt die norddeutschen Hardcore-Datenschützer.
Ja.
Ne? Also weißt, wir wissen, was ich meine. Die schätze ich alle sehr, aber wir haben im Vergleich zu mir völlig unterschiedliche Auffassung von Datenschutz. Ich sehe Datenschutz tatsächlich aus dem Freiheitsaspekt nach wie vor als das, was das Bundesverfassungsgericht mal so geräuspert hat. Und ich sehe auch nicht, dass die EU-Grundrechtecharta im Artikel 8 und 7 da jetzt etwas grundlegend anders gemeint hat. Und was da jetzt hineingelesen wird, dieser neue Ansatz, ich nenne ihn jetzt mal soziologisch, dass nämlich hier Datenschutz als Instrument gegen Macht und völlig egal, ob es privat ist oder Staat ist, da kriege ich ein bisschen das Gruseln, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich wahrscheinlich zu sehr Jurist und so gar nicht Soziologe, aber das hat für mich mit Grundrechten überhaupt nichts zu tun. Ich bin da dann alte Schule. Ne?
Nein, es soll auch kein Machtumverteilungsgesetz sein in irgendeiner Weise.
Nee, du bist auch überhaupt gar nicht gemeint. Es geht jetzt ja um diese Schutzgutdebatte, die wir da haben. Und
wollte ich dir nur zustimmen. Ich wollte applaudiert haben.
Aber ich freue mich ja auch, also gerade hier in Norddeutschland, wir haben jetzt ganz, du hast ja schon das Beispiel mit dem Pumpenhersteller. Wir haben in Norddeutschland zum Beispiel ganz viele Windmüllerinnen und Windmüller. So, die bauen mit hunderten von Leuten diese Rotoren da überall hin, haben da mit Privatkunden null, aber auch gar nichts zu tun. Ne? Die basteln diese Dinger da irgendwo hin oder eben hier offshore ins Watt und weiß der Geier wohin.
Jo.
Und die haben,
dann gibt's einen Korn.
Ja. Und da ist gar nichts mit jetzt großartig Risiko für Daten. Die einzigen Daten, die da von Belang wären, sind immer die beschäftigten Daten. Mhm. Und natürlich haben die trotzdem das ganze Tableau an Nervkram aus der DSGVO, der gar, also Verarbeitungszeiten und so weiter, was nirgend, das bringt den null. 0,00. Und es bringt auch sonst keinem was. Es bringt den Beschäftigten nichts, gar nichts. Es bringt nur Arbeit und es hat überhaupt keinen irgendwie positiven Effekt auf das, was ich unter Datenschutz verstehe. Und so kann man natürlich überhaupt keine Akzeptanz erfahren. Aber wenn du jetzt aus diesem Anwendungsbereich diese Unternehmen zum Beispiel rausnehmen wolltest und du sprichst jetzt die Website an, dann kannst du natürlich auf der anderen Seite sagen, da würde ich zum Beispiel sagen, ja, nee, halte ich für keine gute Idee, weil nämlich genau das passiert, was jetzt auch passiert, nämlich die, ja, wir brauchen eine Website, ja, dann hier die Agentur, ja, die, ja, dann die Agentur baut das, da kommt der ganze heiße Scheiß rein und alles, was denn da ist, und dann ist es aber nicht mehr so, dass es jetzt nur deren Datenverarbeitung ist, sondern die Drittpartys, die dahinter stehen, und das sind ja im Zweifel dann wieder die großen Player, sind dann die, die eben ohne einen geregelten Bereich wiederum an diese Daten kommen, und das finde ich persönlich auch wiederum nicht gut, ne?
Ja, das stimmt, aber dafür haben wir das TMG, dafür brauchen wir die DSGVO nicht.
Ja, ja, könnte man meinen. Wenn es das TTDSG, wie es denn heißt, geben würde, würde das vielleicht einen Teil der von mir aufgeworfenen Probleme lösen.
Ja, oder beziehungsweise die sportliche Interpretation des BGH.
Das, ja, aber die bezieht sich ja nur auf einen Teilbereich von 15 Absatz 3 und der Rest hat sich der BGH ja sehr zurückgehalten. Zu Recht. Was soll er sich zu Dingen räuspern, zu denen er sich nicht räuspern müsste?
Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist
auch dann sei ihm gegönnt.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja. Also in mir klopfen da so mehrere Herzen, kann ich sagen. Ne? Auf der einen Seite so, ich bin jeden Tag genervt von diesem Bullshit, dem einen die DSGVO da rein verzapft, in wirklich triviale, in Anführungsstrichen, Datenverarbeitung und so viel Aufwand verursacht auf vielen Seiten, ohne dass man davon irgendetwas hätte, außer dieser Compliance-Gedanke und außer der jetzt immer leicht steigenden Angst, dass man jetzt vielleicht doch noch mal irgendwie ein Bußgeld kassiert, und es wird ja mehr und es wird auch wahrgenommen und die Leute haben doch ein bisschen mehr Respekt mittlerweile. Und es wird eben halt geguckt, okay, macht mal was. Und das ist natürlich aus meiner Sicht jetzt aus persönlicher Sicht, also oder rechtspolitisch, ist das Unfug. Ne? Das ist 0,0 hilfreich. Auf der anderen Seite passieren ganz viele Dinge, wo man halt was regeln sollte, und da passiert halt nichts. Also das passt dann für mich auch nicht so ganz zusammen. Also wie gesagt, in mir klopfen da diverse Herzen, und ich habe da leider, ich hätte ja so gerne eine Lösung, so wie du, ganz klar. Ne? Ich regel jetzt neu und I clap my hand for the Mittelstand.
Um die Details. Um die Details. Heißt, müssen sich dann andere kümmern.
Ja. So. Ja. Sehr schön. kommt halt im Justiz- und Innenminister, hier kommt hier Cornelius, hat der Cornelius hat da mal einen Vorschlag gemacht. Ja. Setz das mal um.
Der Herr Cornelius, nimmt den doch mal ernst. Ja. Der hat da eine Idee. Hört dem einen mal zu, ja. Ich kämpfe da nämlich nicht gegen Windmühlen, sondern mit den Windmühlen Bauern, mein Lieber.
Ja, die haben bloß keine so starke Lobby.
Das kann das nicht sein. Obwohl, naja, das kommt. Ja, das ist am Kommen.
Wir arbeiten
also, wenn uns allen der Saft abgetrappt wird, dann gucken wir, dann fragen wir, wo sind die Windmühlenbauern. Ja. Die gibt es ja auch im Schwarzwald.
Ja, aber bei uns, Stefan, ist ja bei Dr. Datenschutz ist die Welt ja noch in Ordnung. Und bei uns darf man sich immer was wünschen. Es ist so, wünsch dir was. Regelmäßig Gäste, aber auch manchmal quäle ich Cornelius damit. Wenn du dir was wünschen könntest, also sagen wir mal eine Sache, die du ändern würdest in der DSGVO, was wäre das denn?
Boah.
Ich limitiere dich jetzt auf einen Wunsch, ja. Ich bin ja jetzt keine Fee.
Ich würde einen gesamten Abschnitt ändern und das ist der Abschnitt zu den betroffenen Rechten. Den halte ich für so derart verunglückt, dass ich manchmal gar nicht atmen kann.
Warum? Weil er nicht bestimmt genug ist? Oder aus welchen Gründen?
Nee, weil er völlig überbordend ist und die Ausnahmeregelungen nicht so klar sind, dass sie jetzt wirklich greifen. Also wenn man das wirklich mal auslegt und auch da, wenn du jetzt, es gibt so viele Irre da draußen, die jetzt irgendwie ihre betroffenen Rechte geltend machen, nur weil die jetzt entweder Krawall machen wollen oder weil die nichts Besseres zu tun haben. Ne? Und man kennt die Namen ja schon immer, wenn ich das lese, ich so, schon wieder dieser Assi, die nichts Besseres zu tun haben. Und wenn man überlegt, was das für ein Aufwand macht, ich habe jetzt gerade, was war das, diese Woche kam eine Kalkulation von der Gartner Group, glaube ich, dass jedes Betroffenen oder jedes Auskunftsersuchen würde 1.500 irgendwas Dollar kosten. Und das ist kein Scherz, ich glaube, das kommt hin. Was da für ein Buhai gemacht wird und vor allem, welchen Ärger man da bereiten kann mit so einem überbordenden Kram und dass man sich darüber streiten muss, ob ich jetzt verpflichtet wäre, die E-Mail-Kommunikation herauszugeben oder nicht. Und die einen Gerichte sagen so, die anderen sagen so. Und wenn man den Wortlaut nimmt, dann spricht halt ganz viel dafür, dass ich hier der Datenspeicher für die Betroffenen bin. Ne? Nach dem Motto, ach, ich brauche gar kein Backup mehr. Ne? Mein Versicherer hat das ja noch. Dann hole ich mir das da. Ne? Das kann man gut finden und ich finde es halt einfach scheiße. Tut mir leid. Und das hat auch nichts mit betroffenen Rechten oder sonst mit Datenschutz zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass du hier Menschen ein Instrument in die Hand gibst, um Leute halt zu malträtieren. Mhm. Das ist so unnötig. Und jetzt ist, ja, ein Großteil meiner Arbeit besteht dann immer hier, die DSGVO primärrechtskonform mit Blick auf die Grundrechtecharta auszulegen. Und da drehst du ja jeden Tag durch. Ja. Ne? Da gibt es ja auch keine Rechtsprechung, wo man jetzt irgendwie mal zugreifen könnte und sagen, hurra, so ist das.
Nee, aber das liegt ja auch schon wieder darum, dass wir den Schutzbereich immer noch nicht klar definieren können.
Ja,
irgendwie, ne?
Genau. Das fällt ja einem immer wieder auf die Füße, dieses Ding. Bloß wenn ich jetzt irgendeinem Betroffenen schreibe, ich mir primärrechtskonforme Auslegung und so weiter, der denkt ja auch nicht, der ist nicht ganz dicht, der Anwalt. Der schreibt da irgendeinen Tüdelkrams. In der DSGVO steht das auch ganz klar drin. Mhm. So, und das ist halt, das ist einfach. Also mich nervt das unendlich.
Ja, verstehe ich. Das hatten wir auch, glaube ich, wann war das? Vorletzter oder letzter Podcast? Irgendwie sowas hatten wir auch geredet. Und jetzt machen sich ja auch die ersten Startups groß, die im großen Umfang Betroffenenrechte wahrnehmen.
Richtig, ja, richtig.
Ne? Und dann Geschäftsmodell machen und du deswegen quasi...
Die 10 Millionen Anfragen, die du immer noch erwartest, ne?
So, ja. weiß, ob es nicht passiert.
Kommst gar nicht mehr hinterher mit dem
Ziel. The answer is no. Und Plot-Problem geregelt. Ja, super.
See you in court.
Genau. Ja, wollen wir mal sehen, Freunde. Verstehe ich gut.
Ja, ich auch.
Mein Wunsch habe ich, glaube ich, am Anfang klar formuliert. Ich würde mir eine Verkleinerung des Anwendungsbereiches wünschen. Mhm. Mit den betroffenen Rechten, da finde ich, da ist die Rechtsprechung auf einem guten Weg. Teilweise.
Teilweise.
Also teilweise ist sie doch sehr überbordend, aber so zumindest so, da hat doch das LG Köln doch sehr schön gesagt, die DSGVO oder das Auskunftsrecht soll nicht der verlängerten Buchführung des Betroffenen dienen und so.
Ja,
das stimmt. Da sind so ein paar und da wird es ja auch noch mal hochrichterlich geben, da haben doch zumindest ein paar Leute noch Erwängle Verstand, oder?
Ja, das schon. Bloß dann überleg doch mal, wenn das dann noch mal hochgeht zum BGH und er dann vorlegen müsste beim EuGH. Ich bin mir nicht sicher, wie der EuGH das sagt, was der dazu sagt, ne?
Ja, natürlich. Verstehe.
Und erstmal ist das schwer berechenbar, wie sich der EuGH dazu räuspert. Mhm. Und zum Beispiel die Auffassung vom LG Köln, das sieht das OLG Köln ja schon wiederum ganz anders.
Richtig.
Und klar, das wird der EuGH klären müssen. Ich fürchte nur, dass er das nicht in deinem Sinne klärt oder in meinem oder wie.
In unserem Sinne, ja.
Ja, und es ist ja auch nicht nur eine Frage, es sind ja auch nicht nur die Querulanten, also von denen du jetzt erzählst, Herr Stefan. Ich meine, da muss man auch in der eigenen Berufsgruppe sich mal an die Nase fassen. Also was ich zum Teil auch höre, ich sag mal, von Kolleginnen und Kollegen, gerade so so im Arbeitsrecht, da ist irgendwas am Laufen und da wird immer quasi sofort, also die Auskunftsanfrage quasi, da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, wird sofort ein Schriftsatz mit reingenommen, in einem völligen Selbstverständnis, um hier nochmal ein bisschen zu ärgern. Oder könnte ja auch noch eine Frist versäumt werden. Und das sind ja nicht nur Querulanten, also jetzt nicht nur hier die Horrorszenarien von Corneus mit den, weiß ich nicht, Millionen Anfragen, die er da erwartet, aber das andere, das ist ja nun wirklich absolute Realität und wird ja als Geschäftsmodell gleich mal mit abgerechnet. Und das ist...
Ja, absolut.
Und das macht deutlich ja auch, was du sagst.
Aber vielleicht sollten wir dennoch sagen, dass nicht, dass wir hier als die Ultra-DSGVO-Rebellen in die Annalen eingehen. das ist natürlich... grundsätzlich auch Unternehmen gibt, die halt es verdient haben, mal einen ordentlichen Auskunftsanspruch serviert zu bekommen, weil die halt einfach mauern oder sonst irgendwas. Aber ich bin da ganz ehrlich, wir hatten früher ein BDSG, da gab es einen stinknormalen Auskunftsanspruch, es gab Rechtsprechung dazu und alle haben damit völlig fein gelebt. So, wo war das Problem? Warum braucht man jetzt, und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Datenschutzrichtlinie jetzt irgendwie so schlecht umgesetzt wurde in den anderen Mitgliedstaaten, dass es da je ein Problem gegeben hat. Und warum muss man das so überbordend regulieren? Das ist mir ein Rätsel, wirklich. Und
ja, hat das nicht auch mit der Diskussion zu tun, die du Anfang erwähnt hattest, dass man ja quasi diese doch viel mehr verbreitete und umfassendere Kommunikation im Internet irgendwie auch hatte oder im Digitalen und deswegen dem vielleicht auch schon vorgreifen wollte im... Also könnte ich mir zumindest damit erklären, dass das ein vielleicht hehres Ziel war.
Ich denke, damit könntest du recht haben, weil... es gibt ja doch bedeutende Teile der DSGVO, die so ein bisschen Lex Facebook sind. Wenn man sich das anguckt, ne? Also Datenportabilität und so weiter, das ist immer alles im Kontext mit Facebook diskutiert worden. Und letztlich ist die DSGVO ja auch durchgegangen, weil es eben unter anderem Skandale mit Facebook gab und es nur mal den letzten Push gab, dass jetzt sich im Trilog da die Leute nochmal zurechtgerüttelt haben und das Ding dann letztlich dann durchgewunken haben. Und ich habe mit Blick auf ein paar Verbände, wir haben da Stellungnahmen abgegeben, gerade zu dem Kapitel der betroffenen Rechte und da hat keiner gehört in Brüssel. Keiner. Keiner wollte das hören. Ja, nehmen wir zur Kenntnis, aber gemacht wurde da gar nichts. Und das, es war so klar, dass das keine vernünftige Regelung ist, aber es war halt allen egal. Naja, jetzt dürfen wir das halt auf der rechtlichen Seite irgendwie ausbaden mit wirklich ja abenteuerlichen Auslegungen und Wertungsmethoden, wo man sich auch selbst fragt, was machst du jetzt eigentlich hier alles? Ne?
Ja, gut. Also was machen wir? Wir warten auf Rechtsprechung. Aber da ist es ja zumindest im Bereich der betroffenen Rechte gibt es ja irgendwo noch Rechtsprechung. Ja. So für mein hehres Ziel der Verteilung des Anwendungsbereichs sehe ich bisher keine Lobby und keine Rechtsprechung.
Nee, also, nicht so ganz.
Also würde ich auch, also wäre auch eine sportliche Auslegung wahrscheinlich.
Das wäre in der Tat so, ja. Aber vielleicht gibt es ja noch mal jetzt dann einen Platin-Standard des Datenschutzrechts global und dann muss sich die Europäische Union noch mal bewegen. Wer weiß das schon.
Genau. Oder die USA kommen plötzlich mit dem goldenen Wurf her und so, ne?
Ich wollte gerade sagen, wir gucken mal darüber. Biden-Harris, Kamala Harris war ja nicht ganz unbeteiligt am kalifornischen Datenschutzrecht. Jetzt kann man sagen, gut, das ist jetzt auch nicht so unähnlich der DSGVO, bin da kein Fachmann. Aber wer weiß, vielleicht, also ich würde mich ja freuen, wenn man mal ernsthaft nochmal dran gehen würde, da Dinge zu ändern oder ändern zu wollen. Aber da ist momentan der politische Wille ja...
Nee, nicht vorhanden.
Also die politische Mehrheiten sind auf jeden Fall da nicht ersichtlich.
Nee, im Zweifel wird es dann auch einfach weggelassen, ne? Also es wird dann vielleicht einfach gelebte Praxis. Also weiß man natürlich nicht. Da verquatsche ich mich jetzt gerade in eine Richtung. Denn wenn man sich natürlich beschwert über seine Firma, was weiß ich, im B2B-Bereich, dann muss auch eine Aufsichtsbehörde tätig werden.
Naja, sicher.
Aber zumindest kann man natürlich hoffen, obwohl du das ja auch erwähnt hast, dass es da vielleicht auch im Norden durchaus eher fundamentalere Ansichten gibt irgendwie und sowas. Dass man da vielleicht auf Behördenseite mit ein bisschen Augenmaß angeht irgendwie und das vielleicht den so interpretieren würde, obwohl das natürlich auch wieder schwierig ist. Ne? Denn an sich ist es nicht Aufgabe der Behörde. Natürlich müssen sie irgendwo das Gesetz interpretieren, aber an sich müssen sie eigentlich jeden behandeln, ne, wie das Gesetz ist.
Das ist, ne, das ist ja, das ist richtig. Aber um noch mal jetzt hier eine Lanze für die nordische Auffassung zu brechen. Es ist ja mit, das sind die.
Aber du hast nur Schiss, dass sie dir einen rein, dass sie dir.
Nee, das Ding ist, ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber die Personen, die sich dafür stark machen, die schätze ich als Juristen und als Juristinnen total. Und ich mag die auch als Menschen. Und deswegen, und ich finde auch ganz gut, die Teile davon arbeiten ja auch bei Aufsichtsbehörden. Und ich finde es ganz gut, dass sie das durchaus zu trennen wissen. Ne? Und du wirst jetzt zum Beispiel im ULD, du wirst hier aktuell nicht die als Hardcore-Aufsichtsbehörde wahrnehmen. Ne? Hier passieren nicht Dinge wie bei einer Aufsichtsbehörde in Berlin, wo man mit den Ohren schlackert.
Nein,
das und sich doch manchmal fragt, ne? Ja. Sag mal, was ist denn da jetzt irgendwie los? Auch allein vom Tonfall schon her. Ne? Also das finden wir hier nicht. Und das finde ich auch gut. Und ich finde es auch gut, wenn man sich mal Gedanken macht über ein bisschen mehr als das tägliche Tagesgeschäft, also das Tagesgeschäft. Ja. Ne?
Also nee, aber ich muss auch sagen, meine persönlichen Erfahrungen mit dem ULD in der Kommunikation sowohl zwischenmenschlich als auch fachlich super. Das stimmt, absolut. Ja.
Auch gerade das Wording, also Stefan, du hast es ja gerade auch angesprochen, ne? Also da sieht man und hört man auch anderes.
Mhm. Ja, genau.
Sehe ich auch so.
Das können wir, glaube ich, alle berichten hier. Aber selbst, ne, also jetzt, wir können ja mal so eine Aufsichtsbehörden-Bashing-Episode machen. Das meine ich nicht ganz ernst, aber ganz ehrlich,
wir schon ein paar.
Ja, ich weiß.
Das ist schon ab und zu mal
aber vorgekommen. Das kann man ja noch ausufern lassen.
Stimmt.
Was mir persönlich ganz wichtig ist, und das betone ich auch immer gerne wieder, du kannst ja nicht immer sagen, die Aufsichtsbehörde. Eine Aufsichtsbehörde besteht aus den Menschen und da sind halt ein paar Leute, mit denen gehst du Bier trinken und zwar super gerne, also theoretisch zumindest. Ja. Und da gibt es halt Leute, mit denen würdest du kein Bier trinken gehen. Und das ist eben nun mal so. Und mit dem dann kommt man mal gut klar und mal nicht. Ja. Und ich finde, das muss man dann einfach auch sportlich sehen. Was mich halt stört, dass es dann einige Personen gibt, und das hat vielleicht mit so einem kleinen Generationenumbruch in den Behörden zu tun, ich weiß es nicht, wo es dann so ein bisschen an den Manieren fehlt. Und da bin ja, weiß Gott, nicht altmodisch, aber da geht mir dann auch die Hutkrempe hoch, wenn ich da so mal Leute, das kann jetzt wohl nicht euer Ernst sein. Was ist das denn jetzt hier für ein Tonfall? Ja, also, dass man mit Respekt miteinander umgeht, egal was da jetzt auf dem Tableau liegt, das finde ich, kann man schon erwarten. Und zum Glück ist es so, dass das zumindest bei den Aufsichtsbehörden im Großen und Ganzen, finde ich, gut funktioniert. Und dann gibt es halt ein paar menschliche Ausreißer und das sind dann halt, ja, mit denen muss ich halt nichts zu tun haben.
Ne? Ja, wie überall.
Es gibt so eine und solche.
Ja, so ist es.
Wie der Berliner.
So ist es.
So, das hat mich sehr gefreut, sehr inspiriert. Stefan, tausend Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Habe ich jetzt noch was mitgenommen, um an meiner DSGV-Veränderungstheorie zu feilen.
Okay, der Marsch zum Ministerium.
Genau.
Ja, wir sind immer gerne deine Testkaninchen.
Ja, genau. Da werden hier nicht mehr die Anti-Corona-Leute, sondern da gibt es die neue DSGVO-Demos. Ja. Ich glaube nicht, aber
mal sehen. Ja, wer weiß. Wenn die Cornelius GmbH erstmal aufruft oder...
Wer weiß, genau. Ne? Wenn deine ganzen Fans auf die Straße
dann
gehen.
Dann kommen alle mit ihren Püppchen, die sie in die Uhr halten. Ah, es wird Traum. Ich habe keine Allmachtsfantasie.
Freue mich schon auf die Bilder. Nein, aber Stefan, wenn unsere Zuhörer ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, was gibt's denn so für Kanäle von dir? Wo finden sie dich denn, wenn sie ein paar mehr Infos zu dir möchten?
Das gibt eigentlich nur das Internet und am besten auf diese Datenschutz-Guru-Seite, diese merkwürdige datenschutz-guru.de und da findet man mehr zu mir und zu den Unwägbarkeiten meines Lebens.
Also ich kann das nur empfehlen. Stefan hat einen ganz hervorragenden Podcast. Also wenn ihr dann durch seid mit unseren ab Folge 1 und dann noch Lust habt, dann immer ran damit.
Naja, oder immer abwechselnd. Also so für den Kompromiss wäre ich bereit.
Ja. Oder auch das. Das stimmt. Wie immer freuen wir uns natürlich über eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert gerne den Podcast. Wir freuen uns immer auch über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast. Empfehlt uns auch gerne weiter. Ne? Gutes Hören und darüber sprechen bitte. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und natürlich haben wir schon neue Folgen geplant und es wird super spannend und mehr Datenschutz braucht die Welt. Ansonsten findet ihr detailliertere Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de und immer auch gerne bei Twitter, da findet ihr uns als Dr. Datenschutz.
In diesem Sinne, danke und bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ja, danke Stefan. Bis dann. Tschüss.